Man könnte neidisch werden. Jedes Jahr zu dieser Zeit, wenn Pfingsten gefeiert wird, beziehungsweise wenn wir die Apostelgeschichte aufschlagen und in der Apostelgeschichte die ersten Kapitel lesen, dann werden wir an dieses erste Pfingstwunder erinnert. In diesem Jahr mal in ganz besonderer Weise mit diesem Kinderbibelclip. Auch wenn wir beim Zeichentrick durch die Darstellungsform oder durch die fast 2000 Jahre alten Worte aus dem gut überlieferten Buch der Bibel zeitlich gesehen einen gewissen Abstand haben. Aber da passiert tatsächlich Aufsehenerregendes. Da geschehen Zeichen und Wunder. Tausende hören zu, als Petrus predigt. Mehr als 3000 kommen an diesem Pfingsttag zum Glauben an Jesus und lassen sich taufen. Das sind 12% des gefüllten Eintrachtstadions. Das ist ganz schön viel. Da würden wir am liebsten zu Gott schreien oder ihm zurufen: Mann, Gott, lass doch endlich deinen Geist wieder stärker wehen. Lass wieder Zeichen und Wunder geschehen. Mach bitte unsere Gemeindehäuser voll mit Menschen, die dich suchen. Kids in Action und Lifebase, lass rappelvoll werden. Was sollen denn die Leute von dir denken, wenn die vielen Gemeindehäuser und Kirchen oft so leer sind und wenn deine Sache so wenig Zulauf hat? Sind das nicht verständliche Gedanken und Wünsche? Klar, es gibt so viele verständliche Wünsche und schon immer haben Menschen sich ganz Bestimmtes bei Gott ersehnt und gewünscht. Und auch das Volk Israel im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt, als es als besiegt galt und in ein fremdes Land nach Babylon weggeschleppt worden war. Uns ist der geschichtliche Rahmen ja jetzt schon ein wenig durch die Beschäftigung mit dem Danielbuch bekannt. Da wünschten sie sich nichts sehnlicher als das: Herr, bring uns doch endlich wieder nach Hause. Dein Gottesname, der ist doch blamiert, wenn du uns hier so lange hängen lässt. Was sollen denn die Babylonier von dir denken, wenn du uns so wenig sichtbar hilfst? Du kannst doch nicht einfach tatenlos zusehen, wie wir hier vor die Hunde gehen. Du bist doch der Gott der Liebe und der Gott der Barmherzigkeit. Und da finden wir diese Mischung von Stimmen, die Gott anklagen, und den Stimmen, die Gott gut zureden wollen. Aber mitten in diese Stimmen und Stimmungen hinein schickt Gott einen Propheten. Den Propheten Hesekiel. Nicht Daniel, sondern einen Zeit- und Exilgenossen Daniels. Und er stellt einiges klar für das Volk Gottes damals und ich denke auch genauso für uns heute. Und ich möchte uns einen Text aus diesem Buch des Propheten Hesekiel lesen, aus dem 36. Kapitel, die Verse 22 bis 28. Da heißt es: Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israels, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Gott will und er wird. Ich will, sagt Gott. Ja, ich will. Die Worte kennen wir aus dem Standesamt oder aus den Gottesdiensten zur Trauung. Ja, ich will. Ja, mit Gottes Hilfe, sagt man dann meistens noch. Und dieses Ja, ich will, heißt auch Ja, ich werde. Das ist nämlich Gottes Stand und das ist Gottes Standpunkt. Und er bekräftigt seinen Stand hier. Er wechselt ihn nicht, wie wir ihn wechseln, wenn wir zum Standesamt gehen. Dann werden wir aus dem Stand ledig in den Stand verheiratet. Versetzt, genau. Wir gehen zum Standesamt und geben uns das Ja-Wort und schwören uns die Treue. Gott wechselt seinen Stand nicht. Er bleibt dabei und sagt es trotzdem. Ja, ich will. Ja, ich werde. Und so heißt es in Vers 28 aus der Elberfelder Übersetzung, die ja noch so ein bisschen näher an dem Urtext dran ist. Da heißt es nämlich, und ihr werdet, und das ist in allen diesen Versen von 22 an, wo will steht, und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet werdet zum Volk, mir zum Volk, und ich werde euch zum Gott sein. Ich werde, das ist meine Absicht, und das geschieht mit Sicherheit. 7-mal steht es hier in diesen Versen, wenn wir das ganze Kapitel lesen, noch öfter. Gott ist es, der durch und durch es ernst damit meint, was er hier durch den Propheten sagen lässt. Und ihm ist es ernst mit seiner Beziehung zu uns Menschen. Und dazu steht er mit seinem Namen. Ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde. Jahwe. Nun ist die Frage, wie stehen wir zu ihm? Er hat seinen Standpunkt klar gemacht. Manchmal wird über uns Christen gesagt, ja, so sind sie eben, die Christen, die Frommen, die Kirchgänger. Und Gott weiß, dass oft ein schnelles und ungerechtes Urteil über Christen gefällt wird. Aber es tut dem lebendigen Herrn um seines guten und heiligen Namens weh, wenn das zu Recht über uns gesagt wird. Die verhalten sich ja auch nicht anders als die Masse. Das sind doch auch nur Sonntagschristen. Wenn andere an uns alles mögliche Abstoßende entdecken, dass eben auch Christen heucheln oder bewusst lügen, dass sie gierig sind nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Geld, nach Lustgewinn, dass in manchen Ehen und Familien von Christen so eine schlechte Atmosphäre herrscht und gefördert wird, vielleicht auch in Hausgemeinschaften oder unter Kollegen am Arbeitsplatz. Und Gott tut es auch weh, wenn die, die zu ihm gehören, ihn blamieren, indem sie Dreck auf andere schleudern, mit Worten oder mit Verachtung. Es ist schon eine Weile her, da hat ein Missionar aus Sri Lanka in einer deutschen theologischen Ausbildungsstätte einen Vortrag gehalten und er hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass man dem Leben der Christen abspürt, dass der lebendige Gott auch frei machen kann von Süchten, von Gier, von Unreinheit. Gott habe uns schließlich ja zu einem heiligen Leben berufen. Und da ruft eine Studentin plötzlich ganz bestürzt dazwischen, aber ich will doch überhaupt nicht heilig sein. Klar. Scheinheilig will keiner von uns sein. Aber wie ist das mit dem, wovon der Apostel Paulus schreibt, spürt man den Christen den Wohlgeruch Christi ab? Kann man uns gut riechen oder stinken wir zum Himmel? Ein Pfarrer reiste ins Ausland, um dort einige Vorträge zu halten. Und auf der Straße sprach ihn jemand an und bat ihn um ein seelsorgerliches Gespräch. Im Laufe dieses Gesprächs fragte der Pfarrer den Ratsuchenden: Sagen Sie mal, wieso haben Sie eigentlich gerade mich angesprochen? Sie kannten mich doch gar nicht und ich hatte doch auch gar keinen schwarzen Anzug oder Bäffchen oder irgendwie sowas an. Da antwortete der andere ganz überrascht: Aber man kann es doch einem Menschen auf 10 Meter Entfernung abspüren, ob er an diesem Tag schon den Namen Gottes angerufen hat. Da hatte jemand offensichtlich ein Gespür für diesen Wohlgeruch Gottes, den wahrzunehmen. Sprichwörtlich gibt es ja diese Aussage in unserer Sprache auch noch: Ich kann dich gut riechen. Oder ich kann dich nicht mehr riechen. Und bei uns hier heute Morgen am Geburtstagsfest der Gemeinde Jesu zu Pfingsten ist dieser Duft, dieser Wohlgeruch da, mit oder ohne Maske? Oder wird der Duft etwa hier und da überdeckt durch üblen Geruch innerer Unreinheit? Vielleicht gibt es hier auch bei uns harte Herzen, egoistische Sturheit, Rechthaberei, Ungeduld, Lieblosigkeit, Streitsucht, Kritiksucht. Diese Formen der steinernen Herzen blamieren Gott vor aller Welt. Gott tut's doch nicht deshalb weh, weil er wehleidig wäre, sondern weil er will, dass seine Kinder für die Menschen um sie herum ein Wegweiser sein sollen. Ein Hinweis darauf, was Gott tut und was Gott will. Und was Gott kann. Und wir müssen das klar auseinanderhalten. Die Not des Volkes damals und auch heute besteht nicht darin, dass Gott anscheinend so wenig tut oder so wenig hilft oder so wenig Wunder wirkt. Nein, Gott war heilig, Gott ist heilig und Gott wird heilig bleiben. Das Problem ist, dass Gottes heiliger Name durch uns entheiligt wird. Da können wir noch so viele schöne Lieder singen, kluge und gewählte Worte über unseren Glauben verlieren. Wenn es nicht echt ist, wenn es nicht aus reinem Herzen kommt, wird es einfach nicht gut riechen. Aber wie wir es hier lesen und hören, Gott sagt: Ich will. Gott will. Er will's ändern. Er will erneuern, total. Erneuerung klingt gut, aber Vorsicht. Wenn wir mehr darüber nachdenken, können wir doch wieder zu dem Schluss kommen: Eigentlich, wenn ich mich so betrachte, bin ich doch ganz in Ordnung, wenn doch die anderen auch so wären wie ich. Wenn Gott sagt: Ich will euch reinigen, ich will euch heiligen, ich will, dass ihr mir ganz gehört, dann stellen wir uns manchmal an, als ob wir wasserscheu sind. Ach, bitte nicht ganz so doll, ein bisschen Wasser reicht doch auch schon, reicht doch der Waschlappen. Warum denn die Dusche? Aber damit gibt unser Herr sich nicht zufrieden. Er, der die Gnade in Person ist, will, dass man uns abspüren kann, wie es im Römer 5, Vers 20 heißt: Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Er, die Gnade in Person. Und er, die Wahrheit in Person, will, dass an uns zu spüren ist, Epheser 4, Vers 25, legt die Lüge ab. Und er, der die Freundlichkeit in Person ist, will, dass bei uns umgesetzt wird, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Heute feiern wir als Christen ja den Geburtstag der christlichen Gemeinde und begehen ihn vielerorts auch als Gebetstag für die Weltmission. Heute ab 14 Uhr, wer die Einladung zu dem Gottesdienst bekommen hat mit dem Link, da ist auch weiter unten noch, man guckt ja nicht mehr so genau drauf, was da drin steht. Also da stehen interessante Sachen jetzt drin, drei, nämlich für heute Morgen, für heute Nachmittag und für morgen früh. Guckt nochmal rein. Da ist ein Link, dass Menschen aus dem Gemeindebund von der ganzen Welt sich bei einem Zoom-Treffen von kurz vor 14 Uhr bis 16 Uhr treffen. Unterschiedlichste Sprachen, Spanisch, Englisch, Deutsch, weiß nicht, was noch dabei ist, aber die drei auf jeden Fall, weil da war herzlich willkommen in diesen drei Sprachen da. Schaut einmal rein, wenn euch das Herz danach ist, zu beten mit und für die Weltmission. Weltmission beginnt aber nicht zuerst damit, dass wir für die Völker beten, die von Jesus Christus noch nichts wissen. Und Weltmission beginnt auch nicht damit, dass wir Menschen in die Aufgaben der Mission entsenden und dafür beten. Das ist zweifellos gut, wichtig und richtig. Gerade auch für uns als Gemeindebund mit den uns verbundenen Church of God-Mitarbeitern in vielen Ländern der Welt rund um den Globus. Gott will gebeten sein und er ist der Herr seiner Gemeinde und der Mission weltweit. Gott will, dass sie seinen heiligen Namen kennenlernen, ihn erkennen, wie er wirklich ist, wie einzigartig und wie unvergleichlich er ist. Aber darum fängt unsere Verantwortung für Mission damit an, dass wir Gott an uns, an unser Herz heranlassen, ihn uns erneuern lassen. Hesekiel hat das von Gott her so gesagt bekommen: Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von aller Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich will, ich will, ich will, lässt Gott ausrichten. Und er hat es auch getan. Gott hat sein Ich will, sein Ich werde umgesetzt. Das ist mein zweiter Punkt. Keine Angst, die nächsten beiden werden nicht so lang. Er sagt, das, was ich angekündigt habe. Und so sehen wir das oft mit alttestamentlichen Prophetien. Die finden ihre Erfüllung in dem zeitlichen Rahmen. Dann ist vieles in Christus erfüllt und vieles wird, also nach Christus noch erfüllt werden oder ist nach Christus schon erfüllt worden. Also es gibt oft von diesen Prophetien im Alten Testament so eine dreifache Bedeutung, zu der Zeit in Christus und auch noch später. Und ein Gedanken, den ich jetzt noch hervorheben will, ist, es zeigt sich in Jesus, in dem, wie er war, was er tat und was er heute noch tut. Ich finde es gut eigentlich, die Apostelgeschichte heißt eigentlich richtig übersetzt Taten. Im Englischen heißt es Acts, also nicht Apostelgeschichte, die Geschichte der Apostel, da wird eine Geschichte erzählt, sondern es wird von den Taten erzählt, die Christus durch die Apostel getan hat. Da wird ein schwerkranker Mann Jesus plötzlich vor die Füße gelegt. Menschlich gesehen ein hoffnungsloser Fall. Aber ein paar Minuten später läuft er aufrecht, ohne Schmerzen, seine Trage auf dem Rücken, fröhlich vor Jesus her. Jesus hat ihm nicht nur neue körperliche Gesundheit geschenkt, er hat ihm auch auf dem Kopf zugesagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ein anderer Mann mit einem Herzen aus Stein wollte wohl möglich gar nicht anders werden und war nur neugierig, wollte aus Neugier auch mal diesen Jesus sehen. Ein paar Stunden später war er von innen heraus verwandelt. Sein hartes Herz war ausgetauscht worden. Und er sagte, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Einer, der nur geldgeil war, der immer nur alles abziehen wollte als Zöllner, hat ein verwandeltes Herz. Wieder ein anderer, Petrus, hatte über lange Zeit sich selbst viel vorgemacht. Er wollte die Treue in Person sein. Der zu Jesus steht, wenn alle anderen, ich bin aber da. Er kam sich vor wie einer, der sozusagen eine Pille geschluckt hat und gesagt hat, ich kann gar nicht anders, Jesus, als dir unendlich die Treue zu halten. Und er kam sich verglichen mit anderen Freunden Jesus als der Starke, als der Belastungsfähige vor. Aber dann kam der kleine Moment, in dem er versagte. Und er sagte sich von seinem besten Freund, von Jesus, los, nur weil er vor einer Frau nicht dumm dastehen wollte. Keine zwei Monate später hatte er keine Angst mehr, sich vor Tausenden von Menschen zu Jesus zu bekennen, über ihn zu reden, den er vorher verleugnet hat. Und wenn man ihn gefragt hätte, Petrus, was ist denn los? Warum bist du jetzt so anders geworden? Woher kommt das? Dann hätte Petrus so geantwortet, wie wir es aus der Bibel wissen, aus der Apostelgeschichte. Gott hat seinen Knecht Jesus gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Seht ihr, das kann und das tut Jesus auch heute noch. Er wendet uns sich zu, er wendet seine am Kreuz durchbohrten Hände und Füße uns zu, segnend und spricht es uns vollmächtig zu, dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist mehr, als wenn wir uns noch so gründlich waschen und schrubben, um irgendeinen Dreck loszuwerden. Das ist auch mehr als eine Bypass-Operation, durch die ein altes, verkalktes Herz wieder aufgefrischt wird. Wenn wir Jesus um Hilfe bitten, dann wird er unser Herz aus Stein wegnehmen und uns ein neues, geschmeidiges Herz geben. Ein Herz, das Verlangen hat nach Gott und seinem Heiligen Geist. Und Jesus kann bewirken, dass unser Herz den Geist Gottes nicht wieder abstößt wie Fremdgewebe. Nach jedem Bibellesen, nach jedem Gebet, nach jedem Gottesdienst, dass es wieder von uns abfällt, als wäre nichts gewesen. Jesus kann machen, dass unser neues Herz Gottes Geist aufnimmt, so wie unser menschliches Herz das sauerstoffreiche Blut aus den Lungen angesaugt, weiterströmen lässt in alle Adern unserer Gliedmaßen und Organe. Gott setzt sein Ich will, ich werde um. Er hat es in Christus getan. Und Gott setzt sein Ich will, ich werde um, das zeigt sich bei denen, die zu ihm gehören, durch den Heiligen Geist. Pfingsten erinnert uns daran, dass Gott sein Ich will, ich werde wahr gemacht hat. Er hat, wie versprochen, seinen Geist gesandt. Vor den Augen und Ohren der Juden und der Heiden ist der Heilige Geist ausgegossen worden auf seine Jünger und auf jeden, der seit diesem Tag gläubig wurde. Und das hat Folgen bis heute. Und wenn wir heute danach fragen, was Gottes Wille für diese Welt und für uns persönlich ist, dann hat das nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Ihr werdet meine Gebote halten. Da könnte man natürlich schnell daraus schließen, Gott hat so einen festen Regelkatalog und wenn wir den abgearbeitet haben, ist alles paletti. Nein, es geht nicht um Gesetzlichkeit. Vielmehr hat es mit einer ganz neuen Liebesbeziehung zu tun. Mit Gottes Liebe zu mir, die er mir in Jesus gezeigt hat, und mit meiner Liebe zu ihm. Und die möchte ich ihm gerne zeigen, indem ich danach frage, was ihm gefällt und was ihm Ehre macht. Und so kann ich nur fragen, wenn ich begeistert bin von Gott, wenn ich begeistert bin für ihn und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich will, sagt Gott der Herr, ich will meinen Namen wieder heilig machen, Vers 23. Und wir merken, du hast es längst getan, als du Jesus geschickt hast. Ich will euch herausholen und euch sammeln, in euer Land bringen, sagt Gott, zuerst dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Und wir staunen, du hast es damals schon getan, 70 Jahre nach der Wegführung nach Babylon unter Nehemia und Esra hast du ein anderes Volk über die Babylonier gestellt und hast durch Cyrus sie wieder in das Land gebracht. Und auch dann nach der weiteren Vertreibung, seit 75 Jahren wohnt dein Volk wieder in seinem Land. Ich will euch reinigen, ich will euch vergeben, Vers 25 sagt der Herr. Und wir müssen zugeben, dafür bist du, Herr Jesus, ja an unserer Stelle ans Kreuz geschlagen worden. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben, sagt Gott, Vers 26. Und wir werden auch in diesem Jahr wieder daran erinnert, was vor fast 2000 Jahren in Jerusalem geschah. Und im Wesentlichen heute immer wieder passiert, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich will euch zu Menschen machen, die meine Gebote halten, sagt der Heilige Gott, Vers 27. Und wir denken daran, dass es hier und da sichtbar wird, wenn Menschen ihn ehren, die Feiertage, die Sonntage beachten, wenn wir unseren Mitmenschen mit Wertschätzung begegnen und wenn wir ehrlich und gewissenhaft sind in dem, was wir sagen und was wir dann auch tun. Und als letztes hat Gott gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das lässt er uns ausrichten. Und wir dürfen antworten, ja, Herr, du sollst es sein. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns heute hier das sagen kann. Ja, Herr, du sollst es sein. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn, warum lässt Hoffnung nicht zuschanden werden? Denn, Begründung, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und jeder von uns darf antworten, ja, ich will mit Gottes Hilfe. Ja, ich will Kind dieses wunderbaren Gottes sein. Lasst uns begeistert sein von diesem Gott. Das heißt, beschenkt sein mit dem Heiligen Geist und begeistert sein für dich, Gott. Und das wollen wir auch als Menschen, die in diese evangelische Freikirche in Querum kommen. Wir wollen das Leben Menschen für Gott begeistern. Und wir wollen darin nicht nachlassen. Mehr als je zuvor.